Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Ja, ich habe uns für heute ein aus meiner Sicht wirklich spannendes Thema mitgebracht. Es geht um die Frage, die sich, glaube ich, jeder schon irgendwie mal gestellt hat, nämlich: Warum werden in so vielen Fällen nicht die fähigsten Leute befördert, sondern ja eben andere? Wir schauen uns das heute mal genau an, also was da hinter den Kulissen von Beförderungen und Leistungsbeurteilungen so los ist. Und die Mission für heute ist, die Argumente mal richtig zu beleuchten. Wir wollen also verstehen, warum diese ganze Idee von der reinen Leistungsgesellschaft, also der Meritokratie, warum diese Meritokratie im Joballtag oft nur ein Mythos ist und, was ich besonders erwähnenswert finde, welch immenser wirtschaftlicher Schaden dadurch entsteht. Der erste Punkt zu diesem Mythos hat es schon in sich. Was man als Talentmanagement bezeichnet, ist oft nichts weiter als die Reproduktion bestehender Machtstrukturen durch subjektive Sympathieentscheidungen. Das ist auf den ersten Blick eine recht steile These, oder? Schauen wir mal, was da wirklich dran ist. Es ist doch der perfekte Einstieg, denn diese These, die zieht sich im Grunde durch alle Analysen. Die Grundidee, an die wir ja gerne alle glauben wollen, ist, dass Leistung sich lohnt, hart arbeiten und gut sein, das Aufsteigen eben ermöglicht. Also, dass Beförderungen auf harter, messbarer Leistung basieren. Und genau diese Idee wird nicht nur in Frage gestellt, sie wird regelrecht pulverisiert. Sie hält einer echten Überprüfung einfach nicht stand. Also die Idee, dass immer die Besten gewinnen, nehmen die Forscher in verschiedenen Studien regelrecht auseinander. Aber sie sagen ja nicht nur, was nicht funktioniert, sie benennen auch ganz klar, was stattdessen zählt. Und da sticht als erstes ein ganz, ganz klassischer Punkt hervor. Politische Netzwerke. Ja, genau, Vitamin B. Das gute, alte Vitamin B. Es geht weniger darum, was du kannst, sondern eher, wen du kennst. Und vor allem, wie gut du darin bist, diese Kontakte für dich zu nutzen. Okay, das überrascht uns jetzt sicherlich nicht komplett, aber der zweite Punkt, der ist schon spannender. Extraversion. Ja, Extraversion. Also, wie laut, wie präsent, wie sichtbar ist jemand? Also der, der am meisten redet, scheint ja am meisten zu wissen, oder? Genau das legen die Untersuchungen nahe. Wir verwechseln permanent Präsenz in Meetings oder auf dem Büroflur mit tatsächlicher Kompetenz. Und dahinter steckt eine psychologische Falle. Der Psychologieprofessor Thomas Camoro Premusic hat das in seiner Studie von 2020 sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Wir Menschen, wir können nur sehr, sehr schwer zwischen Selbstbewusstsein und Kompetenz unterscheiden. Gut. Also jemand, der seine Meinung sehr überzeugend und ohne zu zögern raushaut, wirkt auf uns automatisch fähiger. Auch wenn die Substanz dahinter vielleicht, nun ja sagen wir, dünn ist. Und im Gegenzug werden dann die ruhigeren Kollegen, die vielleicht hochintelligent und wissender sind, schlicht übersehen. Weil sie ihre Arbeit machen, anstatt ununterbrochen darüber zu reden. Aber das kennt man ja aus Meetings, oder? Einer hat immer sofort eine schlagfertige Antwort, auch wenn sie nicht ganz durchdacht ist. Aber in dem Moment dominiert er den Raum. Und das führt uns direkt zu einem dritten, noch viel subtileren Faktor, dem sogenannten Similar-to-Me-Effekt, also die Ähnlichkeitsverzerrung. Das ist ein unbewusster Mechanismus, der uns quasi alle betrifft. Führungskräfte neigen eben dazu, Menschen zu fördern, die so sind wie sie selbst. Und das kann alles Mögliche sein. Der gleiche Werdegang, die gleiche Art zu reden, ähnliche Hobbys, derselbe Humor. Es geht dann nicht mehr um die beste Leistung. Nein, es geht um einen gefühlten Cultural Fit, um eine persönliche Wellenlänge. Das ist also Grund, warum der Chef, der in seiner Freizeit Marathon läuft, plötzlich den neuen Kollegen aus dem Marketing so super findet, der auch ständig von seinem Training erzählt. Obwohl das überhaupt nichts mit seiner Qualifikation für den Job zu tun hat. Die unterbewusste Frage ist also nicht mehr, wer ist der Beste, sondern wer ist so wie ich? Und das bringt es auf den Punkt. Und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. Diese ganzen menschlichen Verzerrungen, die werden durch die offiziellen Prozesse, wie zum Beispiel das jährliche Mitarbeitergespräch, nicht etwa ausgeglichen, sondern noch verstärkt. Es wird als der Idiosyncratic Rater-Effekt bezeichnet. Klingt erstmal kompliziert. Aber was heißt das konkret? Es ist eigentlich ganz einfach und gleichzeitig auch echt ernüchternd. Die Forscher Buckingham und Goodall haben das in einer Studie 2019 untersucht. Das Ergebnis ist, dass bis zu 60% einer Leistungsbewertung mehr über den Bewertenden aussagt als über die bewertete Person. Also bis zu 60% einer Beurteilung hängt von den Vorlieben, Abneigungen und der Weltanschauung des Beurteilenden ab. Und das ist schon eine Hausnummer. Das bedeutet also, eine Leistungsbeurteilung ist ja quasi mehrheitlich ein psychologisches Profil des Vorgesetzten. Ob man am Ende des Jahres als strategisch gelobt wird oder als zu detailverliebt kritisiert, hat weniger damit zu tun, welche Ergebnisse man wirklich erzielt, sondern eher damit, was mein Vorgesetzter für wichtig hält. Ob er selbst der große Visionär ist oder der detailversessene Kontrolleur, man wird genau an diesem Ideal gemessen. Das System ist also alles andere als objektiv. Es ist eine Bühne für die Subjektivität der Führungskraft. Es fördert Konformität und Sympathie, nicht unbedingt Spitzenleistung. Das ist auf der persönlichen Ebene natürlich ernüchternd und unfair. Aber die Studien belegen ja, es ist nicht nur ein persönliches Problem. Nein, es ist ein echtes wirtschaftliches Problem. Den genauen Schaden kann man natürlich an dieser Stelle nicht belastbar quantifizieren, aber er ist nachweislich enorm. Und genau das führt uns direkt zum berühmten Peter-Prinzip. Das sollte uns nicht als lustige Anekdote, sondern als betriebswirtschaftliche Realität bewusst sein. Dieses Prinzip besagt, jeder wird so lange befördert, bis er auf einem Posten landet, für den er inkompetent ist. Aber das eigentliche Problem besteht darin, dass er in der Regel dann dort auch bleibt. Zum Beispiel der geniale Programmierer wird zum Teamleiter befördert. Plötzlich muss er Budgets planen und Mitarbeitergespräche führen, kann aber beides nicht sonderlich und hat eigentlich auch gar kein Interesse daran. Und das Ergebnis? Ein guter Programmierer weniger, ein schlechter Manager mehr. Und das ist die logische Konsequenz aus dem, was wir gerade besprochen haben. Wenn die Kriterien für die Beförderung falsch sind, ist das Peter-Prinzip unausweichlich. Gibt es da noch weitere Beispiele? Ja, nehmen wir doch den Proximity Bias. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ne? Wer am längsten erreichbar ist und für den Chef sichtbar, wird oft für den fleißigsten gehalten. Egal, ob er produktiv war oder nur Kaffee getrunken hat. Die Sichtbarkeit wird mit Engagement verwechselt und belohnt. Und schon sitzt der nächste Inkompetente auf einem Führungsposten. Eine Studie von Gallup hat ergeben, dass 82% der Unternehmen dadurch die falsche Wahl bei der Besetzung einer Führungsposition treffen. Das ist so, als würde man 4 von 5 Mal daneben liegen. Die Folgen daraus sind ja verheerend. Man kann sie in 4 Stufen unterteilen. Erstens, wir reden hier nicht von verpassten Chancen, sondern wir reden von aktiver Kapitalvernichtung. Eine schlechte Führungskraft kostet ja nicht nur Gehalt, sie zerstört aktiv Wert. Durch falsche Entscheidungen, ineffiziente Prozesse und vor allem durch Demotivation. Nehmen wir mal an, ein Team arbeitet wochenlang an einem Projekt und die neue Führungskraft wird es dann aus, sagen wir, Unwissenheit stoppen, war die ganze Arbeit für die Katz. Und das ist die zweite, vielleicht schlimmste Folge, die Demotivation der echten Leistungsträger. Leute, die wirklich gut sind, die wollen ja was bewegen. Wenn die aber merken, dass nicht ihre Ergebnisse zählen, sondern wer am besten mit dem Chef kann, dann verlieren sie schnell den Glauben an das System. Also du zerreißt dich, du übertriffst alle Ziele und befördert wird der Kollege, der am lautesten von seinen angeblichen Erfolgen erzählt. Und dann passiert eben das, was man immer wieder hört. Und somit wären wir am dritten Punkt. Die besten Leute machen dann entweder nur noch Dienst nach Vorschrift, die berühmte innere Kündigung, oder ja, sie gehen ganz. Und wer hat die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Die Top-Leute natürlich. Ja, sie sind als Erste weg. Zurück bleiben oft die Mittelmäßigen und die, die gelernt haben, das politische Spiel zu spielen. Eine klassische Abwärtsspirale, oder? Die Guten gehen, die Falschen rücken nach, was wiederum mehr Gute vertreibt. Und das mündet dann in den vierten Punkt, die Opportunitätskosten. Das ist all das Geld, was nie verdient wurde, die Innovationen, die nie stattfanden, das Wachstum, das nie realisiert wurde, weil einfach die falschen Leute am Steuer saßen. Dieser Schaden, der steht in keiner Bilanz, aber er geht volkswirtschaftlich in die Milliarden. Es ist ein stiller Infarkt für die betroffenen Unternehmen. Fazit, das System ist also kaputt und es ist teuer. Gut, das haben wir jetzt auch so verstanden. Aber was ist die Alternative? Die Lösung, die vorgeschlagen wird, ist tatsächlich radikal. Die komplette Abschaffung der klassischen jährlichen Leistungsbeurteilung. Dieses eine Gespräch wird als nutzloses, psychologisch vergiftetes Ritual gesehen. Und dann? Was kommt stattdessen? Stattdessen kommt ein kompletter Perspektivwechsel. Also weg vom subjektiven Input hin zum objektiven Output. Also weg vom Bauchgefühl hin zu harten Fakten. Es soll nicht mehr bewertet werden, ob jemand engagiert wirkt oder ein Teamplayer ist. Das sind ja auch alles recht schwammige Begriffe. Es soll nur noch das zählen, was am Ende objektiv und datenbasiert herauskommt. Weniger, wie sehr hast du dich bemüht, mehr, hat das Projekt sein Ziel erreicht, ja oder nein. Und wie kann das praktisch aussehen? Statt eines großen subjektiven Gesprächs pro Jahr sollen kontinuierlich kleinere Datenpunkte gesammelt werden. Die Leistung wird permanent anhand von Kennzahlen überprüft, die möglichst unabhängig von der Sympathie des einzelnen Managers sind. Das ist das Ziel. Man versucht, die menschliche Störquelle unserer angeborenen Vorurteile so weit, wie es geht, zu minimieren. In den Untersuchungen ist von Algorithmen und kalibrierten Peer Reviews die Rede. Ja, das klingt für den einen oder anderen aber auch nach totaler Überwachung, oder? Den Standpunkt kann ich auch gut nachvollziehen. Wie wird es also begründet, dass eine Maschine es besser können soll als ein Mensch, der sein Team doch eigentlich kennt? Die Argumentation ist nicht, dass Maschinen perfekt sind, sondern nur, dass sie oft besser sind als unser voreingenommenes Bauchgefühl. Ein gut designtes System ist eben darauf ausgelegt, genau die kognitiven Verzerrungen zu neutralisieren, über die wir gesprochen haben. Nehmen wir diesen Halo-Effekt, den der Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahneman beschrieben hat, den Heiligenscheineffekt. Der besagt, dass eine einzige positive Eigenschaft alles andere überstrahlt. Jemand ist zum Beispiel extrem charismatisch. Und wegen dieses Halos, also dieses Heiligenscheins, schreiben wir ihm unbewusst auch in allen anderen Bereichen hohe Kompetenz zu. Selbst wenn es dafür keine Beweise gibt. Ein Algorithmus, der nüchtern auf 10 verschiedene Datenpunkte schaut, fällt darauf eben nicht herein. Und was ist mit dem Argument Cultural Fit? Also, dass jemand einfach zur Unternehmenskultur passen muss? Das wird ja auch immer wieder als wichtiges Kriterium genannt. Dieser Begriff wird in den Studien sehr kritisch gesehen. Warum ist das so? Oft, so die Argumentation, ist Cultural Fit nur ein schöneres Wort für den Similar-to-Me-Effekt, von dem wir ja vorhin gesprochen haben. Also nur ein Euphemismus für soziale Gleichschaltung. Ja, man sucht nicht die Personen, die das Team mit einer neuen Perspektive bereichern, sondern man sucht einen Klon von denen, die schon da sind. Es fühlt sich für die Entscheider ja auch sicher und bequem an, führt aber zu langweiligen Monokulturen, die auf Dauer keine Innovation mehr hervorbringen. Das heißt, solange das Bauchgefühl die harten Daten schlägt, ist die Personalentwicklung eigentlich nur ein teures Glücksspiel. Man verlässt sich auf ein Instrument, die menschliche Intuition, das nachweislich unzuverlässig und voller systematischer Fehler ist um die wichtigste Entscheidung überhaupt zu treffen. Wer führt dieses Unternehmen in die Zukunft? Also, wenn wir uns die Ergebnisse der genannten Studien ansehen, dann ist das Bild ziemlich klar. Das, was wir für eine Leistungsgesellschaft halten, ist in Wahrheit oft ein System, das von Sympathie, Sichtbarkeit und sozialer Ähnlichkeit angetrieben wird. Und das ist nicht nur unfair, es richtet auch einen gewaltigen wirtschaftlichen Schaden an. Was ich so faszinierend finde, ist dieser radikale Paradigmenwechsel, der gefordert wird. Es ist ja im Grunde ein Misstrauensvotum gegen das menschliche Urteilsvermögen in diesem spezifischen Kontext. Die Forderung lautet, nehmt die subjektive, psychologisch so anfällige Beurteilung aus den Händen einzelner Personen und gebt sie an objektivere, datengestützte Systeme, die zumindest versuchen, unsere Vorurteile in Schach zu halten. Es ist der Appell, Evidenz endlich über Intuition zu stellen. Das wirft eine wirklich spannende Frage auf, über die man vielleicht auch nach diesem Podcast nochmal nachdenken sollte. Wenn also das aktuelle System in vielen Firmen vor allem politisches Geschick und soziale Anpassung belohnt, welche Fähigkeiten sollte eine ehrgeizige und kompetente Person heute wirklich ausbauen? Die, mit denen sie echten Wert für das Unternehmen schafft, oder die, mit denen sie das interne Spiel um den Aufstieg gewinnt? Und was, meine Damen und Herren, passiert mit unserer Wirtschaft, wenn beides nicht mehr dasselbe ist? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!